Heute im No Lawyers Podcast Anton Weitz.
Plus, du brauchst auch eine ganze Menge Mut als Investor und musst auch so ein bisschen verrückt sein, um irgendwie Millionen auszugeben in Sachen, die wirklich Ideen sind. Du darfst da auch nicht zu viel Angst haben. Darauf sind die Juristen jetzt auch nicht geschult.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Anton Weitz ist Managing Partner beim Venture Capital Fund Project A. Er ist Volljurist mit MBA und Promotion, entschied sich aber bewusst gegen den klassischen Kanzleiweg. Wir sprechen heute mit ihm über seinen spannenden Weg in die Welt des Venture Capitals und Private Equity. Er verrät uns, wie er juristisches Denken im Investmentbereich gewinnbringend einsetzt, welche Eigenschaften Investoren wirklich brauchen und wie er die Debatte um den Einsatz von KI in der Rechtsberatung beurteilt. Lieber Anton, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist und ich starte direkt mal mit meiner Icebreaker-Frage. Was wolltest du denn eigentlich als Kind werden?
Ja, vielen Dank, liebe Magdalena. Ich freue mich auch sehr. Meine Mutter hat mir immer gesagt, als ich gefragt wurde, was ich später mal werden soll, dass ich immer wie aus der Pistole geschossen habe, Tänzer oder Bäcker. Und wie ich darauf gekommen bin, weiß ich bis heute nicht, aber da war der Wunsch wahrscheinlich eher Vater des Gedanken, weil ich bin bis heute kein besonders guter Tänzer und bin handwerklich wahnsinnig unbegabt, aber hätte es wahrscheinlich gerne gekonnt und habe mir das damals schon gewünscht, aber leider ist nichts draus geworden.
Unbegabt ist ja das eine, aber sind es trotzdem Dinge, die du tust? Also erwischt man dich zu Hause manchmal dabei, Brot zu backen oder zumindest irgendwie ein bisschen zu tanzen?
Also tanzen tue ich doch recht gerne, wenn auch nicht gut. Backen tue ich selten, wobei kochen tue ich ganz gerne.
Okay, also immerhin.
Ja.
Sehr gut. Lass uns mal über deinen Werdegang sprechen. Du hast ja wirklich viele verschiedene Dinge gemacht. Erstmal hast du beide Staatsexamina abgelegt und ein MBA gemacht, aber dich dann eben gegen den Berufseinstieg in der Kanzlei entschieden. Was waren da die Gründe?
Ja, das war, glaube ich, eine ganze Reihe an Gründen. Also zuerst mal habe ich immer viel praktische Erfahrung gesammelt. Ich habe viele Praktika gemacht, dann bist du ja im Referendariat, machst du auch nochmal alle möglichen Sachen und habe wirklich mich viel links und rechts umgeschaut und habe eigentlich in dieser Zeit wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu spät, was heißt zu spät, aber schon eher am späteren Ende gemerkt, dass ich gerne unternehmerisch arbeiten möchte. Und man kann ja durchaus auch als Anwalt unternehmerisch arbeiten. Das schließt sich ja nicht aus, wenn man seine eigene Kanzlei zum Beispiel aufmacht. Aber ich habe eigentlich vor allem dann nochmal im Referendariat gemerkt, Anwalt möchte ich nicht werden. Zum einen, weil ich doch bisschen Schwierigkeiten hatte mit dieser sehr starken Dienstleistungsart und Weise des Jobs, mit den Billable Hours, also diesen Stress, den ich da gesehen habe bei den Anwälten, bei denen ich damals gearbeitet habe, hat mir nicht gut gefallen. Und das Dritte war dann, dass ich doch gemerkt habe, dass ich wirklich zu wenig echte Leidenschaft für die Juristerei hatte und habe und Leute gesehen habe, die das um mich herum, die das mit sehr viel mehr Inbrunst und Leidenschaft gemacht haben als ich. Und die waren dadurch auch einfach die besseren Juristen. Und ja, deswegen habe ich dann irgendwie auch gesagt, die Leute sollten das machen, die es wirklich gerne wollen und gerne mögen. Und ich gehöre nicht dazu und habe mich deswegen entschieden, doch noch einen anderen Weg einzuschlagen. Nach der sehr langen Ausbildung, wie du schon gesagt hast, immer wenn du das so aufzählst, fällt mir wieder auf, wie lange das alles gedauert hat.
Stimmt, und ich habe gar nicht alles aufgezählt, weil du hast vor dem MBA ja auch noch promoviert, richtig?
Ja, allerdings, das muss ich sagen, das war Gott sei Dank sehr kurz, weil ich mir bewusst ein sehr schmales Thema ausgesucht habe. Das habe ich, glaube ich, in 10 Monaten irgendwie wegrocken können, weil ich ein dankbares Thema und einen gütigen Doktorvater hatte.
Das ist eigentlich eine Sonderfolge wert, weil ich glaube, das würde auch ganz viele Leute interessieren, wie man eben auf die Schnelle promoviert. Aber das heißt, du hast da zwar mal vertieft wissenschaftlich dann gearbeitet, aber auch recht schnell gemerkt, okay, das ist auch nicht die Richtung, in die du gehen möchtest.
Ja, ich glaube, das habe ich damals, ehrlich gesagt, das war nach dem ersten Staatsexamen. Das erste Staatsexamen war, wie wir alle wissen, wahnsinnig anstrengend, hat mich irre gefordert. Und ich war einfach auch total da im Tunnel und wollte das fertig machen und wusste danach einfach nicht genau, was passieren sollte. Und habe dann diese Doktorarbeitsmöglichkeit bekommen. Es war mir aber ganz klar, dass ich nicht akademisch langfristig arbeiten wollen würde und mir ein Thema suchen würde, was wirklich auch schnell geht, was mich interessiert, was aber wie gesagt schmal ist. Und das, ich kann es ja ganz kurz erklären, das war einfach ein, da ging es eigentlich um eine BGH-Entscheidung, die anstand über einen bestimmten Paragraphen, der Schutz des nachgelassenen Werks. Paragraph 71 Urheberrechtsgesetz kennt keiner. Wird auch nur alle 30 Jahre mal angewandt, aber wo eben eine Entscheidung des BGHs anstand. Und da gab es auch wirklich nur einen Daumenbreit Literatur zu. Die habe ich durchgelesen, auswendig gelernt und dann konnte ich eigentlich ziemlich freestylen. Das war wirklich spannend, weil da einfach noch wenig zu diesem Paragraph gesagt wurde. Und entsprechend konnte ich da auch einigermaßen schnell diese Arbeit schreiben. Das hat Spaß gemacht, das war für mich aber eher einfach eine tolle Zeit, weil ich einfach mir die Zeit selber einteilen konnte, nicht so einen Druck hatte wie beim Examen und ja, das einfach gern gemacht habe damals.
Ja, trotzdem starke Leistung, auch das in 10 Monaten durchzuziehen. Großes Problem, ja auch für viele bei der Promotion, eben selbst die Zeit einteilen zu können, keinen festen Abgabetermin zu haben. Aber bei dir stand dann wirklich auch Referendariat und weiteres an und dann ja auch der MBA, so dass du Lust hattest, da auch Gas zu geben, um dann weiterzumachen.
Genau. Also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, die Doktorarbeit einfach auch irgendwie jeden Tag 2 Seiten zu schreiben und dann am Ende so ein Buch fertig zu schreiben. Das hat total Spaß gemacht. Und dann ging es weiter mit dem Referendariat und nach dem Referendariat eben wirklich tatsächlich auch noch der MBA hinterher. Das Referendariat war wahrscheinlich so das Einzige, wo ich im Nachhinein denke, das hätte ich mir wahrscheinlich schenken können. Da hätte ich wahrscheinlich früher verstehen können, ja, dass das bei mir wahrscheinlich nicht besonders zielführend ist, weil ich eigentlich früher schon verstehen hätte können, dass ich nicht juristisch arbeiten will. Und ich finde eigentlich, das Referendariat ist eine tolle Ausbildung, weil es wirklich eine sehr runde Ausbildung ist für den Volljuristen, aber eben dann auch wirklich für den oder die, die dann auch juristisch arbeiten wollen. Und dadurch, dass ich das dann nicht mehr wollte, war dann in der Zwischenzeit eine ganze Menge Zeit verstrichen. Und im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich nicht nochmal gemacht. Alles andere hätte ich wieder gemacht.
Und der MBA hat dich dann auch so ein bisschen andere Wege gebracht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, der MBA war dann was ganz anderes, weil da musste ich erstmal rechnen lernen. Das ist ja eine alte Weisheit, Jurex non calculat. Und das, ja, da musste ich wirklich teilweise wirklich Grundkurs Mathe wieder nachholen, was mir aber erstens Spaß gemacht hat und was mir auch gut getan hat. Und sonst ist es aber, also das war eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Ich war damals in Barcelona. Wir waren irgendwie 280 Leute aus 70 verschiedenen Ländern. Da geht es natürlich auch sehr viel um Netzwerk bilden, aber es geht auch sehr viel um wirklich in Gruppen an unternehmerischen Cases zu arbeiten. Das war eine komplett andere Herangehensweise als das Jurastudium und für mich ja ein super Transformator dann, um von dort in die Wirtschaft gehen zu können.
Du hast gerade schon gesagt, in die Wirtschaft gehen. Was war denn dann dein erster Karriereschritt sozusagen nach MBA?
Ja, genau. Ich hatte ja, wie gesagt, verschiedene Praktika in allen möglichen, auch wirtschaftlichen Bereichen gemacht, unter anderem auch im Private Equity und bin dann aber durch so ein bisschen Zufall, Schicksal, Fügung, das ist eine längere Geschichte, wahrscheinlich sprengt sie diesen Podcast, aber bei Matthias Döpfner gelandet, dem CEO von Axel Springer und ja, bin dort als dessen Assistent, später dann Chief of Staff eingestiegen und ja, war bei dem knapp 2 Jahre in seinem Büro und habe dann irgendwann sein Büro geleitet und bin dann von Springer oder ehrlich gesagt von Matthias Döpfner geschickt worden nach Amerika von dort, um dort so ein bisschen den Markteintritt durch eine Early-Stage-Strategie vorzubereiten. Early-Stage-Strategie, sprich, wir haben in strategisch relevante Startups investiert in Amerika, um so ein bisschen unseren Axel Springer in der digitalen Szene in Amerika bekannt zu machen, aber auch um zu lernen und dann irgendwann 1, mittlerweile 3 größere Assets in Amerika zu kaufen und dann wirklich auch Fuß zu fassen in Amerika. Aber ich habe da so ein bisschen den Anfang geschaffen, was natürlich eine mega spannende Aufgabe war damals. Und für mich natürlich der super perfekte Einstieg in die unternehmerische Welt.
Ja, lass uns kurz auch noch über deine Zeit wirklich als Vorstandsassistent sprechen. Ich glaube, Traumberuf von vielen, man bekommt extrem viele Bereiche mit, man ist ganz nah an den Entscheidern. Wie läuft denn so ein Auswahlprozess? Also wie kommt man da überhaupt rein und wie sieht dann deine tägliche Arbeit aus? Ist es wirklich so abwechslungsreich, wie alle denken?
Also zuerst zu deiner Frage, wie kommt man da rein? Dann versuche ich jetzt doch ganz kurz diese doch etwas sonderbare, aber doch ganz schöne Geschichte zu erzählen, wie ich da reingekommen bin.
Gerne.
Und zwar war es so, dass ich beim MBA saß, eines Morgens mit einem leichten Kater, muss ich gestehen, war eine dieser Morgende, 8 Uhr morgens, wir saßen dort in unserem Team und mussten ein Projekt, es gab, der Kurs hieß Industrie im Wandel und es ging darum, die Industrie und ein Unternehmen zu finden, das sich in einem radikalen Wandel befindet. Und wir haben wild diskutiert und ich habe auch damals schon gedacht, warum ist mir das so wichtig, dass ich mich hier durchsetze? Aber mir war es irre wichtig, das über die Medienindustrie zu machen, über den Journalismus zu machen, weil es eine Industrie war, die mich immer schon interessiert hat. Und ich wusste halt, dass Axel Springer, weil ich dort 2 Freunde hatte, die dort arbeiteten, ja, dort damals waren und mir viel darüber erzählt hat. Deswegen wusste ich ganz gut Bescheid. So, dann habe ich mich irgendwie trotz Katers durchgesetzt, habe diese Präsentation, so ist es dann ja immer, man ist dann in diesen 8er-Teams, sehr internationalen Teams, aber wenn man sich dann durchsetzt, dann muss man natürlich auch die Führung übernehmen bei so einem Projekt und habe dann eine Präsentation gemacht. Diese Präsentation habe ich dann einem Freund meines Bruders geschickt, der nun wieder im Verband deutscher Zeitschriftenverleger gearbeitet hat und irgendwie gelangte diese Präsentation dann auf den Schreibtisch von Matthias Döpfner. Der guckte sie sich an und schrieb nur irgendwie zurück an diese 2 Ecken. Interessante Präsentation, trifft den Nagel unserer Strategie auf den Kopf. Vielen Dank. Ich war natürlich irre stolz, habe es eingezeigt. Und irgendwann guckte ich, dass unter der Adresszeile noch stand noch ein PS. Falls er Weiz Interesse hat, bei uns zu arbeiten, soll er sich doch mal bei unserem Personalchef melden. Cool. Und das habe ich wirklich beim 3. Mal lesen dieser Mail erst gesehen. Woraufhin ich diese Mail einfach an den Personalchef weitergeleitet und gesagt habe, ich war eigentlich nie interessiert daran, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, aber für Herrn Döpfner würde ich sofort arbeiten. Dann laden Sie mich zum Vorstellungsgespräch ein. Also dreist as it gets, weil ich hatte ja nichts zu verlieren. Und 2 Wochen später hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei dem Personalchef und 3 Wochen später bei Matthias Döpfner. Und so bin ich an diesen Job gekommen, was schon wirklich, wie gesagt, nicht jetzt der übliche Bewerbungsprozess ist.
Überhaupt nicht. Und dadurch natürlich auch extrem spannend. Und was wäre passiert, wenn du nicht verkatert dort gesessen hättest?
Das ist immer, das frage ich mich natürlich auch immer wieder. Wahrscheinlich wäre ich kurzfristig ins Private Equity gegangen, weil da hatte ich damals großes Interesse dran und hatte da auch enge Verbindungen zu einem Fonds geknüpft in der Zwischenzeit.
Naja, super spannend. Und dann hast du also Vorstellungsgespräch hinter dich gebracht, wurdest offensichtlich auch angestellt. Wie ist es dann als Vorstandsassistent zu arbeiten? Also ist man wirklich immer bei allen Terminen dabei und begleitet letztlich in diesem Fall Matthias Döpfner so durch seinen Tag oder wie kann man sich's vorstellen?
Also man ist nicht bei allen Terminen dabei, sondern man ist auf der einen Seite so ein bisschen der Schatten von Matthias Döpfner. Das heißt, man lernt schon, und das ist eigentlich das Spannende, man lernt zu denken wie er. Also strukturiert den Tag durch, guckt sich den Kalender an, überlegt sich, okay, was muss heute passieren, worauf muss ich mich heute vorbereiten, beziehungsweise worauf muss ich ihn heute vorbereiten und bereitet dann seine Termine vor, seine Reden vor. Ein wichtiger Bestandteil war, dass ich die ganzen Vorstandssitzungen vorbereitet habe und die Vorstandssitzungen darin auch entsprechend saß ich auch in den Vorstandssitzungen, die immer fast den ganzen Tag einmal die Woche ging, was unüblich viel ist, und dort auch Protokoll geschrieben habe, also sprich wirklich auch alles mitbekommen habe und bei diese Protokolle dann teilweise auch nachhalten musste. Also man versetzt sich einfach komplett in die Rolle dieses CEOs und ist natürlich auch immer mal wieder so einen kleinen Zeitslot, in dem man im Kontakt mit ihm ist. Aber am Ende ist man doch ziemlich auf sich gestellt und verbringt den ganzen Tag damit, den bevorstehenden Tag vorzubereiten und den zurückliegenden Tag nachzubereiten. Man ist nicht in einem Termin dabei, immer mal wieder. Aber ja, und das macht irre Spaß, wenn man es dann irgendwann geschafft hat, so ein bisschen Fuß zu fassen und einfach diese Breite an Aufgaben einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Dann kann man sich auch eigenen Projekten widmen. So war es zumindest bei Axel Springer. Und ich habe mich damals dann eigentlich auf alles, was irgendwie im Startup, im Venture-Bereich war, und da war Springer schon als ja sehr schnell sich digital transformierendes Unternehmen führend als Corporate, haben sich auch sehr in der Startup-Szene hier eingesetzt, hatten da ein paar tolle Leute, die da viel möglich gemacht haben. Und da habe ich mich immer schon sozusagen dann aus dem Vorstandsbüro alle meine eigenen Projekte, die ich mir gesucht habe, waren eigentlich immer Startup-relevant. Und so, das war dann auch so ein bisschen mein Weg in die Startup-Welt.
Alle Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, auch an Aufgaben, wie Vorbereitung der Vorstandssitzung, auch Reden mitschreiben, Nachbereitung von Terminen und so weiter. Es ist ja eigentlich gar nichts, was man in der juristischen Ausbildung lernt. War das ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser und das war so ein bisschen Learning by Doing, also einfach gucken, was kommt auf mich zu und wie kann ich jedes einzelne Problem lösen? Oder wurdest du da in irgendeiner Form nochmal drauf vorbereitet oder hast dich drauf vorbereitet?
Naja, also man lernt es schon, als Jurist strukturiert zu sein. Und das ist schon ein irre wichtiger Bestandteil des Jobs. Man lernt gut zu schreiben und klar zu schreiben. Und vielleicht verlernt man manchmal kreativ zu schreiben, weil man irgendwie zu sehr im Gutachtenstil irgendwann verfällt. Aber das habe ich mir Gott sei Dank bewahrt, kreativ zu schreiben. Das war Herrn Döpfner, der ja vom Hause aus Journalist ist, war das immer total wichtig, dass man eine gewisse Kreativität beim Schreiben mit reinbringt. Hatte ich mir Gott sei Dank bewahrt. Und das hat ihm, glaube ich, grundsätzlich auch gut gefallen. Ja, und dann ist es, ich finde ja immer, für mich ist die juristische Ausbildung, deswegen würde ich auch immer sagen, das erste, bis zum ersten Staatsexamen sollte jeder Jura studieren, weil es einfach eine super Denkschule ist. Man lernt einfach richtig gut und gründlich, strukturiert, analytisch zu denken. Bei Jura lernt man perfekt innerhalb eines Rahmens zu denken. Das Problem ist, dass man manchmal so ein bisschen in dem Rahmen gefangen ist und nicht mehr über den Rahmen hinaus denkt. Man ist so ein bisschen gefangen in diesem Rahmen, weil es ja irgendwie immer alles stimmen muss und immer alles irgendwie passen muss und man nicht ausbüchsen darf in seinen Gedanken. Und da hilft dann die Kunst oder eben auch das Unternehmerische, aus diesem Rahmen dann eben auch immer mal wieder herauszudenken. Und da hat mir dann, glaube ich, auch der MBA geholfen. Und ich glaube, dass diese Kombination der Denke, und das ist am Ende das Wichtigste wahrscheinlich, gar nicht so das Wissen, sondern eher die Denke, in dem Job bei Döpfner doch schon, glaube ich, sehr geholfen.
Würdest du Juristen, die ganz am Anfang ihres Karrierewegs stehen, irgendwas Bestimmtes raten? Du hast selber schon erwähnt, du hast relativ viele Praktika gemacht. Das ist ja in der Juristerei gar nicht so üblich. Also klar, es gibt die Pflichtpraktika, aber nichtsdestotrotz ist es in anderen Studiengängen, glaube ich, wesentlich üblicher, in gewisse Unternehmen schon reinzuschnuppern. Was würdest du vielleicht auch anders machen?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist, wie viel Zeit man dann so zwischen den Semestern hat und so. Also ich weiß, ich hatte dann doch immer recht viel Zeit. Und man konnte sich ja auch während des Semesters, zumindest damals, auch immer noch Sachen suchen, irgendwie Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Oder also ich finde, es gibt immer ziemlich viele Möglichkeiten, sich dann doch auch noch neben dem Studium zu betätigen. Also das wäre auch immer mein Rat, machen, 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 immer Sachen ausprobieren, weil wo es Phasen gab, in denen ich einfach die Dinge zerdacht habe und gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Und ich nehme jetzt einfach mal 2 Monate und denke drüber nach, was ich mache. Das funktioniert nie. Es gibt so einen schönen Spruch, man lernt das Schwimmen nicht vom am Rand stehen, sondern man muss einfach reinspringen ins kalte Wasser. Da lernt man am meisten und es ergeben sich immer die besten Gelegenheiten. Wenn man irgendjemanden trifft, der oder die einem dann wieder irgendwas Spannendes anbietet und man dann auf den Zug aufspringt. Deswegen einfach machen, sich nicht zu sehr in der Bibliothek verkriechen, sondern wirklich machen, Leute kennenlernen, tun, links und rechts gucken und wirklich sich zu überlegen, will ich juristisch arbeiten? Wie gesagt, ich habe fast 10 Jahre dafür gebraucht, Gott sei Dank noch einigermaßen die Kurve bekommen. Aber im Nachhinein denke ich manchmal so, alter Schwede, das hättest du echt auch früher checken können, dass du der perfekte Jurist ist. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, ich finde juristische Arbeit großartig bewundernswert, aber es sollen wirklich die machen, die echt eine Leidenschaft, die das wirklich wollen, weil es ist schon sehr speziell.
Hast du den Startup-Bereich dann eigentlich durch Axel Springer aber entdeckt, indem du da eben die Investments in USA vorangetrieben hast und hat dich das auch wieder zu deinem nächsten Schritt gebracht, über den wir noch sprechen wollen?
Das Schöne an dieser Vorstandsassistentenrolle ist, dass wenn du dann irgendwann so ein bisschen deine Pflichtaufgaben unter Kontrolle hast, dass du dann so ein bisschen Küraufgaben dir suchen kannst. Und da habe ich mir eben Projekte gesucht, die eben immer sehr, weil der ganze Springer-Konzern doch sehr auch mit der Startup-Szene angefangen hat, sich zu, ja, hier in Berlin Kontakte zu suchen. Und die Kontakte habe ich genutzt und habe da schon wirklich viel Zugang gesucht und gefunden. Und dann auf jeden Fall dann dieser Schritt, den ich eben auch schon mal erwähnt habe, dann nach Amerika zu gehen, erst in Silicon Valley, später nach New York und wirklich in Startups, also am Ende wirklich Corporate VC zu machen, also für ein Unternehmen Venture Capital Investments, also in Startups zu machen, immer Minderheitsbeteiligung. Das war natürlich die beste Schule überhaupt. Das kann man im Studium gar nicht lernen, sondern einfach da zu machen und wirklich auch für Springer dann eben Geld auszugeben, in Startups zu investieren, Beziehungen zu knüpfen. Da habe ich irre viel gelernt und da habe ich das Venture Capital Geschäft überhaupt erst gelernt, was natürlich wahnsinnig attraktiv war, das mal eben so by doing zu lernen, muss man allerdings auch, aber auch schon mit einem hohen Verantwortungsgrad. Und ich habe mich in das Venture Capital Geschäft schwer verliebt und wusste deswegen auch, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Genau, dann bekam ich irgendwann das Angebot von Project A, dem Venture Capital Fonds, für den ich immer noch arbeite, hier in Berlin, dort eben als Partner einzusteigen, nachdem ich aber immerhin 3,5 Jahre in Amerika war.
Okay, und was würdest du sagen, also Project A ist den meisten, die schon mal mit Venture Capital zu tun hatten, definitiv ein Begriff. Aber was ist das Besondere am Project A im Vergleich zu anderen Venture Capital Fonds?
Also das Besondere ist, dass wir haben einen sehr stark operativen Ansatz. So sind wir auch gestartet. Wir sind ursprünglich mal als Inkubator gestartet. Das heißt, wir sind hier gestartet mit, dass wir Ideen umgesetzt haben, zusammen mit Gründern, mit einer Gruppe an Leuten. Damals waren es 30, 40 Leute, mit denen wir diese Startups zusammen aufgebaut haben. Vom Inkubator sind wir dann immer stärker zu einem sogenannten Operational VC, also Operational Venture Capital Unternehmen geworden. Das heißt, dass wir zwar Venture Capital Investments in erster Linie gemacht haben, das heißt, wir haben in bestehende Unternehmen investiert, sind denen aber sehr stark zur Hand gegangen mit unseren operativen Mitarbeitern. Mittlerweile gibt es immer noch diese operative Einheit, die hieß früher Project A Services, heute heißt sie A11. Die ist aber mittlerweile nicht mehr direkter Teil von Project A, sondern ist eine eigene Agentur, mit der wir aber immer noch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Also ich würde sagen, dieser operative, dieser hands-on, dieser sehr hemdsärmelige Charakter, der ist Project A wohl schon sehr zu eigen. Und sonst sind wir einfach ein Fonds, der frühphasig investiert, also wirklich teilweise in Gründer mit Ideen und einem Pitch-Deck und europaweit und mit einem thematischen Fokus auf Themen wie, zuletzt haben wir viel in sogenanntes European Resilience, worunter auch teilweise auch Rüstungsinvestments fallen, investiert. Wir investieren viel in AI natürlich, also in so die ganzen, wie AI die heutigen Geschäftsprozesse, zum Beispiel, wie macht man Sales, wie macht man Marketing, disruptiert. Und wir investieren immer noch, weil wir da viele Erfolge auch gefeiert haben in der Vergangenheit, zum Beispiel mit Trade Republic, das ist so eine App, die jeder kennt, in Fintech, also in Financial Technologies.
Was würdest du denn sagen bei den Dingen, die du jetzt machst oder sowohl die operative Seite von Project A als auch die Investmentseite? Wie hilfreich ist dabei eine juristische Ausbildung? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich nicht mehr relevant? Denkschule wissen wir schon, also dieses strukturierte Rangehen könnte ja auch unter Umständen beim Investieren helfen, oder?
Also die Denkschule auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist einfach so ein Lebenstoolkit, was ich immer mit mir rumtrage. Ehrlich gesagt, das wirklich Juristische, das kann sehr helfen, auch als Venture Capitalist, vor allem auf der Fondsstrukturierungsseite arbeitet. Also wenn es darum geht, wirklich die, weil man muss ja, wir sammeln ja alle 3 Jahre einen neuen Investmentfonds ein, wo große Investoren, große institutionelle Investoren, aber auch kleinere sogenannte Angels mit verhältnismäßig kleineren Anteilen mitmachen. Und für die müssen wir natürlich ein riesiges Vertragswerk aufbauen. Und das ist richtig komplexe Juristerei. Das machen, da schalten wir Rechtsanwaltskanzleien an, die auch darauf spezialisiert sind. Aber da durchzublicken, auch auf der Unternehmerseite und das wirklich juristisch zu durchdringen, das hilft ganz bestimmt. Allerdings bin ich auf dieser Seite nicht tätig, sondern ich bin eher auf der Deal-Seite. Also ich bin weniger auf der Geld-Einsammeln-Seite unterwegs, sondern ich bin eher auf der Geld-Ausgeben-Seite unterwegs. Und da machen wir einfach Deals. Also ich leite gemeinsam mit meinem Partner Uwe Horstmann, leite ich das Investment-Team. Und da sind wir eigentlich das ganze Jahr über auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Das heißt, dieses Team sind 12 Leute, die sitzen in Berlin, München und London. Wir gucken uns 2.000 bis 3.000 Unternehmen pro Jahr an und daraus entstehen dann irgendwas um die 20 neue Investments. Das heißt, du kannst dir vorstellen, da wird irre viel einfach analysiert in einer sehr hohen, schnellen Taktung, viele Gespräche geführt, viel Recherche gemacht, um dann am Ende den Deal zu machen. Und wenn du dann den Deal machst, dann kommt natürlich auch wieder juristische Arbeit mit rein. Die ist allerdings ziemlich Standard. Also da gibt's dann erstmal ein Termsheet, das verhandelt wird sozusagen mit den Grundbedingungen. Da musst du kein Jurist für sein, weil da geht's immer um die 5, 6 gleichen Themen, die dann verhandelt werden. Da musst du einfach nur ein guter Verhandler oder eine gute Verhandlerin sein. Und dann geht's in die sogenannte Longform-Dokumentation. Und da kommen dann die Anwälte mit rein. Und da wird dann sozusagen das Termsheet nochmal in längeren juristischen Klauseln ausgebreitet. Aber auch da, das irgendwann hat man das drauf, auch da musst du jetzt kein Volljurist für sein. Also um ehrlich zu sein, wirklich das, die echte juristische, inhaltliche Arbeit, da würde ich mal sagen, bringt mir das Studium heute nicht mehr so viel für meine Tätigkeit. Aber die Denke, das bleibt das Toolkit, was so das Grundrauschen bei mir erzeugt hat und immer noch erzeugt.
Und eine Parallele gibt es ja auf jeden Fall, weil Verhandeln ist für den Juristen mit Sicherheit genauso wichtig wie für den Venture Capitalist. Mittlerweile gibt es da sicher auch an einigen Universitäten Zusatzkurse und Ähnliches, um Verhandeln zu lernen. Aber was würdest du sagen, worauf kommt es da an? Was würdest du da jedem raten?
Also ich finde diese Verhandlungskurse, das klingt immer, viele sagen, das ist doch irgendwie so, in der Uni kann man das noch nicht lernen. Stimmt auch, man lernt es am Ende wirklich nur, wenn man es tut. Also so ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, machen, machen, machen und sich einfach reinschmeißen und machen. Da lernt man es dann wirklich. Aber ich fand diese Unikurse doch auch immer ganz gut und ich zehre da immer noch hier und davon, weil es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die schon Sinn machen.
Was ist dein Verhandlungstrick?
Na, ich glaube, es ist so eine Grundempathie, weil man muss sich immer überlegen, okay, wie fühlt sich der oder die andere gerade damit? Selbst wenn du es könntest, willst du ja nicht als klarer Gewinner vom Feld gehen, weil du arbeitest mit der Person ja die nächsten, idealerweise, wir investieren ja in so einer frühen Phase, dass wir mit diesen Leuten, immer mit den Gründern dann immer noch mal 10 Jahre zusammenarbeiten. Und du willst sie ja nicht demütigen, selbst wenn du es könntest, weil du irgendwann merkst, okay, ich sitze am längeren Hebel, sondern du willst ja schon immer so dir auch überlegen, okay, was sind jetzt wirklich die Punkte, die dieser Person wirklich wichtig sind, wirklich zu verstehen, was ist der Person jetzt wichtig und was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig und warum ist mir das eigentlich wirklich wichtig? Und weil man kommt dann schnell in so Verhandlungen, dann kommt man schnell in so ein Klein-Klein, dann geht es dann auch sehr viel ums Gewinnen und wird mir das jetzt gegeben, dann muss ich mir das jetzt geben. Das führt eigentlich nie zu irgendwas, sondern ich versuche eigentlich schon, mich jedes Mal zu fragen, wofür ist das jetzt wirklich wichtig und bin ich nicht bereit, dem oder der diesen Punkt zu geben, aber der ist mir jetzt wirklich wichtig und das erkläre ich dann auch, warum mir das wirklich wichtig ist. Und das kommt eigentlich immer ganz gut an.
Also taktisch denken beim Verhandeln.
Ja, gar nicht so taktisch, sondern auch wirklich ehrlich und offen und empathisch sein. Ich glaube, das ist, und wirklich, das ist gar nicht so, eben nicht so taktisch im Sinne von gewieft, sondern einfach im Sinne von, lass uns doch wirklich überlegen, den Sinn und Zweck, lass uns doch wirklich überlegen, worum geht's hier eigentlich gerade, den Dingen auf den Grund gehen. Mhm. Das ist die gute alte Sinn- und Zweckauslegung in der Juristerei, die hilft mir da schon immer mal wieder.
Ja, super, da kommt die Juristerei doch wieder zum Zuge.
Genau, ich sage ja die Denkschule, ja, absolut.
Empathie hast du jetzt schon gesagt oder generell auch sich zu überlegen, was möchte mein Gegenüber und wie bringe ich mein Gegenüber auch in die Situation, dass es zufrieden ist und deswegen auch mit mir an einem Strang zieht. Was sind denn für dich noch so Eigenschaften, die man braucht oder die man entwickeln sollte, um guter Investor, erfolgreicher Investor zu sein?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus einer hohen Analysefähigkeit, also dass man wirklich sehr gut darin ist, sehr schnell Dinge zu analysieren und einem wirklich breiten Soft-Skill-Set. Also vor allem auch in der Lage sein, zu netzwerken, Beziehungen mit Leuten aufzubauen, diese Beziehung auch in relevante Informationen zu konvertieren. Weil es ist halt für uns ist immer das Wichtige, wir müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann die richtige Information bekommen und aus dieser Information das Richtige machen. Sprich, wir müssen einfach von dem richtigen Deal hören zum richtigen Zeitpunkt und dann uns fragen, ist das etwas, was spannend ist? Wie gesagt, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir gucken uns 2000 bis 3000 Deals pro Jahr an, machen daraus 20 Investments und sagen, ist das jetzt spannend? Das müssen wir in einer sehr kurzen Zeitspanne entscheiden. Und dann müssen wir draufspringen und die Leute, also die Gründer oder die Gründerin, die hinter diesem Deal sitzt, davon überzeugen, dass sie überhaupt mit uns arbeiten wollen. So, und dafür muss eben erstens Analysefähigkeit, also man muss sehr schnell analysieren und entscheiden können. Und dann aber auch wirklich die richtige menschliche Fähigkeit haben zu überzeugen, aber auch Leute um uns herum zu überzeugen, als zum Beispiel die bestehenden Investoren in dem Startup, dass die uns dabei haben wollen. Also das sind, deswegen sage ich immer, ich frage auch immer neue Bewerber, frage ich immer, bist du eher der, also es gibt, für mich gibt es zwei Fähigkeiten, analytische Fähigkeit und Netzwerk und sozusagen emotionale Connections aufbauen, also wirklich eine emotionale oder eine Soft-Skill-Komponente. Und wenn du dich für eins entscheiden müsstest, was bist du? Bist du eher das oder bist du eher das andere? Alle wollen natürlich immer sagen beides, aber jetzt sage ich, das darfst du nicht sagen. Du musst eins von beiden sein. Und das ist immer total interessant. Da lerne ich immer eine ganze Menge über unsere Bewerber.
Was bist du denn, Anton?
Ich bin, glaube ich, mehr Netzwerk noch am Ende. Ich dachte, ich hätte, glaube ich, am Anfang gesagt, als ich hier angekommen, hätte ich gesagt, ich bin mehr Analyse. Weil ich eher so ein bisschen, aber ich glaube, ich bin mittlerweile mehr Netzwerk.
Ja, ich meine, es ist natürlich perfekt, auch wenn man nicht bei dir nicht beides beantworten darf oder bei beiden sagen darf. Man hat es, wenn man gewisse Elemente natürlich von beiden mitbringt, weil das eine das andere ja auch eher unterstützt. Also wenn man gute Netzwerkfähigkeiten hat und trotzdem analytisch denkt, kommt man wahrscheinlich noch schneller zum Ziel, als wenn man sich nur auf eins fokussiert.
Ja, absolut.
Du hast gesagt, ihr seid 12 Leute im Investment-Team. Habt ihr außer dir noch einen Juristen im Team eigentlich?
Nein.
Warum glaubst du, ist der Anteil an Juristen im Bereich Venture Capital und PE eigentlich so gering?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, erstens ist es so ein bisschen das Thema, dass das Studium einfach sehr lange dauert und viele Juristen einfach sehr viel in ihr Studium investieren und dann auch denken, okay, jetzt muss ich auch irgendwie juristisch arbeiten. Und ehrlich gesagt ist das hier schon, also die Leute, die wir einstellen in der frühen Phase, also wen stellen wir ein? Wir stellen entweder ganz früh ein und das sind entweder sehr schlaue und meist junge Leute. Und die haben entweder einen Tech-Background oder einen wirtschaftlichen Background oder irgendwas, so Philosophie, irgendwas Abgefahrenes, weil sie dadurch einfach interessant sind. Aber in der Regel sind das sehr schlaue, sehr ambitionierte und in der Regel auch junge Leute, die wir dann ausbilden. Oder wir heiren Leute direkt in Seniore-Positionen. Das sind dann aber immer Leute, die schon unternehmerisch gearbeitet haben, entweder selber schon gegründet haben oder in einem Startup irgendwie eine Position hatte, die irgendwie herausragend war, weil wir dann eben die operativen Skills dieser Person sozusagen uns reinheiern wollen, weil das natürlich total relevant ist in der Zusammenarbeit mit den Gründern. Und ehrlich gesagt, das Juristische, also wenn da jetzt 2 Staatsexamina und vielleicht sogar noch eine Doktorarbeit stehen, das interessiert uns nicht so wahnsinnig. Also das ist kein Skillset, was uns hilft. Deswegen, also ich würde auf gar keinen Fall heute noch einen Job bei Project A bekommen. Das war damals einfach auch eine ganz andere Zeit. Hätte ich vielleicht nochmal dazu sagen sollen, als ich meinen Job hier 2016 bekommen habe. Weil da war die ganze Venture-Szene, war noch längst nicht so etabliert. Damals gab es auch noch nicht so Teamaufbau, dass wir irgendwie so ein Team, dass wir Leute, mittlerweile haben wir Leute, die wir zu Partnern machen, die hier als Associate angefangen haben, also die 6, 7, 8 Jahre schon bei uns gearbeitet haben. Damals war das alles überhaupt nicht so etabliert. Das war gar keine richtige Industrie in dem Sinne, sondern da kamen irgendwie Leute zusammen, wo man irgendwie sagte, hey, das macht Sinn. Und das war auch viel, dass ich einfach eine gute Beziehung und Connection hatte hier zu den Project A-Partnern. Das spielte da eine Rolle. Aber heute, wenn man sich wirklich als Jurist, ich glaube, da steht echt so ein bisschen die Ausbildung im Wege. Plus, es ist natürlich, du brauchst auch eine ganze Menge Mut als Investor und musst auch so ein bisschen verrückt sein, um irgendwie Millionen auszugeben in Sachen, die wirklich Ideen sind und musst auch wirklich, darfst da auch nicht zu viel Angst haben. Darauf sind die Juristen jetzt auch nicht geschult.
Ja, auch nicht so bekannt dafür, verrückt zu sein.
Ja, genau. Also ich glaube, genau, die typische Persönlichkeitsstruktur eines Juristen, der sich ein Jurastudium aussucht, ist nicht so drauf. Und dann wird aber die Ausbildung ist jetzt auch nicht darauf ausgerichtet, dass man das dann verstärkt tut.
Ja, man wird auch eher zum Bedenkenträger natürlich erzogen im Studium, da man über jedes Problem erstmal aufdecken muss und es dann auch möglichst auflösen muss. Aber es ist natürlich so ein bisschen entgegen dem Unternehmerischen, das sagt, okay, ich finde für alles jetzt auf die Schnelle eine Lösung und sehe nicht nur das, was passieren könnte, sondern das, was im Positiven passieren kann.
Absolut.
Das heißt, wenn man jetzt aber im Jurastudium steckt und sagt, ich möchte aber unbedingt in diesen Venture Capital oder auch Private Equity Bereich rein, dann ist doch wahrscheinlich das schlauste Vorgehen, nur das erste Examen zu machen und dann möglichst schnell, dann ist man erstmal jünger, möglichst schnell Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln, richtig?
Genau, und ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich für nichts zu schade zu sein. Also nur weil man ein erstes juristisches Staatsexamen hat und auch wirklich da vielleicht hart gearbeitet hat, sollte man trotzdem bereit sein, auch nochmal ein Praktikum zu machen auf Mindestlohnniveau. Idealerweise 6 Monate und nicht 3, weil in 3 Monaten lernt man als Praktikant gar nichts. Das ist wirklich, das habe ich früher auch nicht verstanden, aber mittlerweile aus Arbeitgebersicht wird mir das immer klarer. Man muss 6 Monate, sollte man das Praktikum machen, denn erst in den letzten 3 Monaten lernt man was. Aber auch da gilt, machen, 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 Leute treffen und sich reinschmeißen, reinbringen. Und ja, das ist immer so leicht gesagt, aber das ist eine relativ kleine Szene hier. Da kennen die Leute sich und eigentlich, es hilft auf jeden Fall, Beziehungen zu knüpfen. Also jedes Mal, wenn ich jemanden einstelle, mache ich da auf diese Person auch bestimmt 5 Referenz-Calls, weil ich auf LinkedIn sehe oder von irgendjemandem gehört habe, dass der oder die Person schon kennt. Und je mehr vernetzt diese Person ist und je mehr Gutes ich dann von den Personen höre, mit der sie vernetzt ist, desto wahrscheinlicher, dass ich die Person dann als Praktikant oder dann irgendwann sogar als Associate oder Investment Manager einstelle. Weil es kommt natürlich wieder zurück, dieses Soft Skillset, dieses Vernetztsein spielt einfach eine wahnsinnige Rolle in unserem Job.
Ja, wir haben kürzlich mit einem Partner einer M&A-Boutique gesprochen. Da war das auch nochmal großes Thema, weil viele Juristen, gerade wenn sie in Großkanzleien sind, auch häufig dann doch eher im stillen Kämmerlein arbeiten und eigentlich gar nicht rausgehen, um auch Mandanten kennenzulernen. Und ab einem gewissen Punkt oder auch bei der Entscheidung, wird man Partner, spielt es natürlich eine große Rolle. Kann man auch Netzwerk einbringen? Also kann man Personen oder hat man Personen kennengelernt, die dann auch bereit sind, einen als Anwalt zu beauftragen? Und ich glaube, das ist eine total unterschätzte Eigenschaft, gerade noch für Juristen.
Absolut. Absolut. Aber das ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil die Juristen müssen ja schon eine ganze Menge eben in diesem stillen Kämmerlein leisten, weil die einfach sehr tief in der Materie immer wieder stecken. Und so ein Vertrag, also da kannst du ja auch drin versinken. Das erinnere ich ja auch noch. Und dann da auch noch rauszukommen und irgendwie abends sich sozusagen socially umzutun, die sind nicht so tief drin. Wir sind in der Quantität sehr breit drin, aber haben gleichzeitig eine Aufmerksamkeitsspanne von maximal 30 Sekunden, sage ich immer, weil das ist eine Präsentation durchgeklickt und sagen, das sieht ganz gut aus, weg, weiter. Mhm. Während der Jurist, der versteht ja jeden Buchstaben in so einem Vertragswerk, und dass der nicht dann noch die Muße hat oder die dann abends noch irgendwie um die Häuser zu ziehen, um irgendwie zu netzwerken, dafür habe ich auch Verständnis.
Ja, da ihr auch intensiv in KI-Unternehmen investiert, ich glaube, eine der größten Ängste der Juristen gerade, werden vor allem junge Juristen von KI ersetzt. Deswegen wäre es total spannend, mit dir mal darüber zu sprechen. Habt ihr vielleicht sogar schon Anwendungsfälle, wo ihr statt eurem Legal Counsel oder einem Anwalt einfach mit KI eine sinnvolle Lösung erarbeitet? Oder merkst du davon direkt noch so gar nichts?
Doch, ich merke es natürlich einfach auch, dass ich es selber nutze. Also gerade, weiß ich, wenn dann doch mal irgendwelche Verträge kommen, Termsheets oder eben die Longform-Dokumentation, von der ich gesprochen habe, oder irgendwelche Arbeitsverträge oder Erhöhung von Mitarbeiterbeteiligung. Da, bevor ich das dann einem Anwalt schicke und zwei Tage darauf warte, dass der mir da irgendwie eine verlässliche Mitteilung gibt, jage ich sowas natürlich auch durch ChatGPT und frage, wo sind hier die Fallstricke, und weiß dann zumindest schon mal, worauf ich gucken muss. Und entweder ich sehe mit meinem immer noch juristisch gesunden Menschenverstand, dass das alles okay ist, oder ich sag eben, weise den oder die Anwältin darauf hin und sag, bitte schaut euch das einmal nochmal an, da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Und das macht die Dinge natürlich deutlich schneller. Wir sind jetzt aber nicht so, dass wir irgendwie hier schon sozusagen den Legal Counsel Co-Pilot hier irgendwie installiert haben, der unseren Legal Counsel irgendwann mal ersetzen soll oder sowas. Gibt's ja alle. Ich meine, auf der Startup-Seite sehen wir alles Mögliche.
Ja, falls er zuhört, sind das gute Nachrichten für ihn. Er muss noch nicht nervös werden.
Genau. Nee, noch nicht. Genau. Aber es ist schon, ich würde schon sagen, dass man viel so Daily Doings von Anwälten früher mittlerweile so selber hier so erledigt über ChatGPT. Und ich glaube, deswegen werden natürlich auch, da werden sicher über Zeit auch Anwälte und Anwältinnen eingespart. Da bin ich mir ganz sicher.
Wenn du da so aus einer Bigger Picture Perspektive draufschaust, also wenn ihr vergleichbar mit den KI-Unternehmen, in die ihr gerade investiert, glaubst du, dass dann insbesondere diese Branche Juristen tatsächlich eine der ersten ist, die durch KI richtig federn lassen muss? Oder siehst du anderswo noch viel größere Potenziale?
Nee, eine der ersten nicht. Ich glaube, dafür ist das Vertrauen in die Juristerei zu groß und zu wichtig. Also, dass man irgendwie sagt, ich glaube auch nicht, dass die Justiz ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wir reden ja hauptsächlich über Anwaltskanzleien. Ich glaube, es wird immer Anwälte geben. Die Frage ist nur, inwiefern die Zuarbeiter in den Anwaltskanzleien, inwiefern und in welchem Ausmaß die von KI ersetzt werden. Da bin ich unsicher. Da, glaube ich, wird sich einiges tun in den nächsten 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch schon früher. Aber es gibt Branchen, wo das natürlich viel krasser ist. Also zum Beispiel im Journalismus, da kann man natürlich, wenn man da jetzt nicht irgendwie die Edelfeder ist, wird, glaube ich, viel stärker noch wegrationalisiert. Das passiert ja auch jetzt schon. Und auch in anderen Bereichen, im Sales-Bereich, im Marketing-Bereich. Ich glaube schon, dass man so, oder auch im Coding-Bereich, also wirklich im Programmierungsbereich, wird man so alles, was so ja, Zuarbeiteraufgaben sind oder wirklich einfach so ganz basische Themen, da checkt mittlerweile jedes Unternehmen, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa, dass man das ziemlich einfach durch Generative AI ersetzen kann.
Was glaubst du denn, so als abschließende Frage, wird 26 so der große Investment-Trend? Also in welche Bereiche oder welche Bereiche schaust du dir insbesondere an, bei denen du sagst, die stehen eigentlich gerade erst am Anfang und da wird noch ganz viel passieren und es aus Investmentperspektive lohnt sich sehr, da jetzt reinzugehen und als einer der Ersten zu sein?
Ja, ich glaube, wir haben ja gerade über AI gesprochen. Das ist natürlich im Moment das absolute Hype-Thema. Also ja übrigens nicht nur in unserer Startup-Venture-Capital-Szene, sondern ja auch an den Public Markets, an den Börsen sieht man ja auch gerade in Amerika, dass das alles, dass wir auf einem totalen Hoch sind, weil alle an die goldene künstliche Intelligenz Zukunft glauben. Da fragen sich auch einige, ob das eine Blase ist, die bald platzt. Schon wollen wir mal schauen. Aber dass da natürlich eine enorme Gelegenheit steckt in den technologischen Fortschritten der letzten, ich würde jetzt mal sagen, vor allem 2-3 Jahre, was sich da getan hat, das ist natürlich total klar. Und dass das eine Art Plattform ist für die Startup-Gründer, daraus jetzt eben alleine aus der Möglichkeit der Datengenerierung, aus der Möglichkeit der Visualisierung, der Personalisierung, also aus all diesen Möglichkeiten natürlich Startups zu bauen, ist natürlich riesig. Und da werden wir auch ganz genau weiterhin hinschauen und auch sehr viele neue Startups sehen.
Ich glaube, du hast dem einen oder anderen jetzt sicher Lust gemacht, vielleicht doch nochmal auf Abwege zu kommen und das Jurastudium vielleicht nicht komplett durchzuziehen, nur bis zum ersten und dann ja zu gründen oder sich den Bereich Venture Capital und Private Equity nochmal ein bisschen genauer anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Es ist kein einfacher Schritt, muss ich gestehen. Ich hatte es damals deutlich leichter, weil es irgendwie noch eine ganz andere Welt war und ich bin irgendwie so einen ziemlich wilden Zickzack-Weg gegangen, habe ich ja gerade erzählt. Aber mir macht es irre Spaß und ich meine Empfehlung wäre immer nur an die Juristen und die Juristinnen da draußen, überlegt, also seid einfach sehr ehrlich mit euch selber und lasst euch nicht von diesem Jura-Struggle so hinreißen, weil man kommt so sehr schnell vom einen ins andere, man macht irgendwie das erste Staatsexamen, was ja schon wirklich viel Kraft, Energie, Tränen, Blut, Schweiß kostet. Und dann denkt man, okay, jetzt geht's irgendwie weiter, das ist ja irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, da muss ich jetzt auch noch Referendariat machen, da muss ich ja eigentlich auch noch promovieren, wenn ich in eine große Kanzlei bin, da ist man plötzlich 30. Und das kann schon wehtun, wenn man dann erst merkt, dass man das gar nicht will. Also ich war da schon an so einem Punkt, so mit Ende 20, habe ich so gedacht, so, scheiße, das war irgendwie jetzt, das habe ich ein bisschen zu spät gemerkt und habe dann irgendwie, Gott sei Dank, das hatte dann wirklich das Glück, durch diese etwas wirklich so eine Art schicksalshafte Begegnung da mit dem Matthias Döpfner da irgendwie diesen unternehmerischen Weg einzuschlagen. Es gibt natürlich 1000 Wege, ist nicht der einzige Weg. Aber das wäre mein Rat. Seid immer sehr ehrlich mit euch selber. Und um ehrlich zu sein, also um wirklich die möglichen Informationen auf dem Weg aufzusammeln, probiert so viel wie möglich auch schon während des Studiums aus.
Super, ist ein perfekter Ratschlag am Ende. Anton, dir vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir, Magdalena.
Das war Anton Walz.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.